Es ist so, dass wir vor 200 Jahren noch vielleicht 2 Kilogramm Zucker pro Kopf pro Jahr zu uns genommen haben und jetzt sind es 70 Kilogramm oder auch mehr. Also eine Explosion, worauf unser Körper sich natürlich nicht eingestellt hat.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass du hier mit dabei bist. Ich habe heute nämlich das spannende Thema, was ich mit der wunderbaren Dr. Yael Adler bespreche, nämlich zu ihrem neuen Buch Genial ernährt. Klüger essen, entspannter genießen, besser leben. Das sind doch wirklich hier Punkte, die uns absolut ansprechen und motivieren, unbedingt mehr zu erfahren. Ich habe gedacht, darüber sprechen wir ja nochmal ganz ausführlich im Podcast. Wenn du meinen Podcast schon länger hörst, dann wirst du das ein oder andere Interview mit Dr. Yael Adler schon gehört haben. Es ist immer wieder bereichernd. Es ist immer wieder eine Freude, mit ihr zu sprechen. Sie war ja auch schon bei meinem Naturally Good Summit als Speakerin dabei. Und ich kann euch sagen, bleibt auf jeden Fall dran. Ihr bekommt hier wieder tolle Hacks für den Alltag. Es geht um Balance, sagt sie, nicht um Perfektion und räumt auf auch mit bestimmten Mythen und Diätwahn und sagt uns aber vor allen Dingen, worauf es ankommt, damit wir eben entspannter genießen und besser leben. Und das, finde ich, ist wirklich ein wunderbarer Buchtitel. Da wollte ich natürlich mehr wissen. Und wenn du das auch möchtest, dann bleib an dieser Folge auf jeden Fall dran. Und bevor wir in die Folge einsteigen, 2 kurze Hinweise für dich. Zum einen, du kannst dich aktuell für das Naturally Good Retreat anmelden vom 26. bis zum 30.10. auf Mallorca. Da werden wir mit einer kleinen Gruppe die ganzen Themen ganzheitliche Gesundheit auf eine entspannte Art und Weise anschauen. Du bekommst von mir entsprechende Workshops und Themen, die wir während der Retreat-Tage ganz individuell bearbeiten, um dich an deinem Projekt ganzheitlich gesund leben wieder zu unterstützen. Ja, und vor allen Dingen aber auch diesen Druck rauszunehmen, dir wieder mehr Zeit für dich zu nehmen und einfach diese Themen Gesundheit, Ernährung, mentale Gesundheit und körperliche Balance in Einklang zu bringen. Wenn du jetzt neugierig bist und mehr erfahren möchtest, dann findest du den Link dazu hier in den Shownotes zum Retreat. Komm gerne dazu. Aktuell gibt es noch ein paar Zimmer. Und dann möchte ich dich auch daran erinnern, wenn du sagst, ich möchte jetzt unbedingt mehr wissen, wie ich jetzt vor allen Dingen für mich im Alltag einen Switch machen kann, wie ich wieder anfangen kann, dann wird ja in Kürze auch wieder das Time to Shine Mentoring geöffnet sein. Das ist mein Mentoring, wo ich dich über mehrere Wochen begleite, ganz eng Hand in Hand oder an die Hand nehme und du auch über die Themen ganzheitliche Gesundheit, Hormonbalance, Heißhungerreduktion, welche Lebensmittel brauchst du jetzt, aber auch, ja, was brauchst du eben, um langfristig in die Veränderung zu kommen und dieses gesunde Selbstbild von dir zu stärken, was brauchst du dazu? Da wirst du dich in Kürze wieder anmelden können. Auch dazu findest du den Link hier in den Shownotes. Ich freue mich, wenn wir uns da vielleicht sehen. Da gibt es weitere Informationen. Also klick dich unbedingt durch die Shownotes. Da wirst du auf jeden Fall mehr an die Hand bekommen, wenn du wissen möchtest, wie du für dich wieder in dein Gleichgewicht kommst und in deine Balance. Jetzt würde ich aber sagen, starten wir los in die Folge. Hallo liebe Yael, ich freue mich sehr, dass du hier wieder Gast in meinem Podcast bist. Du warst schon ein paar Mal da und es ist mir immer wieder eine große Freude und große Ehre. Und meistens bist du ja immer hier, wenn du dein neues Buch veröffentlicht hast. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu, das interessiert mich natürlich brennend. Das wird heute auch das Podcast-Thema sein und herzlich willkommen im Podcast.
Hallo, vielen Dank, liebe Adise, für die erneute Einladung. Ich bin immer gerne bei dir und finde, dass du auch tolle Arbeit machst. Und ich freue mich besonders über das Thema, weil wir uns ja sehr gut ergänzen.
Sehr, genau. Der neue Titel spricht mich natürlich, also alle Titel sprechen mich an, aber richtig an, sage ich mal so. Und ich glaube, es ist auch schon ein Bestseller, oder?
Genau, es ist erfreulicherweise direkt nach oben geknallt.
Wahnsinn, herzlichen Glückwunsch.
Ich würde mich jederzeit nur freuen, ein bisschen da zu verweilen. Aber es ist ja schön, vor allem wenn man so ein Babybuch, also ein Buch, das wie ein Baby ist, ein Kopfbaby, irgendwie dann geschafft hat, weil es war wahnsinnig viel Arbeit, das auch alles zu recherchieren. Und selbst wenn man vom Thema, also vom Fach ist, es kommen ständig neue Studien und neue Erkenntnisse. Und es ist ja so im Wandel, die Ernährungsmedizin. Deswegen war das für mich auch total bereichernd. Wenn du siehst, hier ist mein Buch und hier sind lauter kleine Sticker drin. Das heißt, habe selber mir Hinweise gemacht, wo ich noch mal was Neues habe und noch mal eine neue Erkenntnis.
Ja, cool. Also herzlichen Glückwunsch dazu. Wir sprechen heute natürlich ausschließlich über genial ernährt, klüger essen, entspannter genießen und besser leben. Und das ist natürlich ein Titel, den ich super ansprechend finde. Du weißt ja, dass das auch genau meine Themen sind. Gesund essen, aber dabei entspannt bleiben. Wie ist es für dich dazu gekommen, das Buch zu schreiben? Was war dir jetzt bei dem Thema und bei dem Titel auch so wichtig?
Weißt du, ich bin ja Hautärztin von Hause aus und dann habe ich irgendwann festgestellt, also immer nur Cortisoncreme schmieren, immer nur Antibiotika, das bringt's nicht, weil die Hauterkrankungen kommen wieder. Und ich fragte mich, wie kann man es schaffen, jemanden nachhaltig gesund zu machen? Und wir wussten in der Dermatologie schon lange, dass so Dinge wie Buttermilch macht schön oder zu viel Hefen im Darm sind irgendwie ein Problem, dass das Themen sind, die was mit der Haut zu tun haben. Und dann habe ich meinen Ernährungsmediziner gemacht, habe im Blut bei meinen Patienten Vitamine gemessen, Stoffwechselparameter gemessen, Mineralien, Spurenelemente, Omega-Fettsäuren, die einzelnen Aminosäuren und auch die Darmflora mir angeschaut. Das heißt, wie ist das Mikrobiom aufgebaut? Sind da liebe Bakterien? Sind da böse? Fehlen da viele Gruppen? Wie ist die Artenvielfalt? Und habe versucht, dann alle kleinen Baustellen, die ich gefunden habe, zu korrigieren. Und dieses natürlich über die Ernährung, aber teilweise auch mal über Nahrungsergänzungsmittel bei schwereren Mängeln. Und siehe da, zack, die Haut ist dann innerhalb von kürzester Zeit besser geworden. Also ich spreche von Tagen bis Monaten, also sagen wir mal in wenigen Tagen bis zu 3,5 Monaten, dass du dann wirklich Erfolge hast. Und dann sagen die Patienten, wow, ich schlafe auch besser, mein Immunsystem arbeitet besser. Und auch andere Leiden sind plötzlich abgeheilt oder viel weniger schlimm. Woran man sieht, natürlich die Haut hängt an allem. Aber auch unser Inneres ist mit allem in Verbindung.
Ja, das auf jeden Fall. Und du sprichst aber vor allen Dingen auch davon, dass wir es uns leicht machen dürfen. Also das heißt, wir haben ja ganz viel Information heutzutage und du hast es gerade selber angesprochen, hast selber noch deine ganzen Sticker, die Ernährung ist im Wandel und jeden Tag kommen neue Informationen auf uns zu. Wie schaffen wir es da, so ein bisschen gelassener damit umzugehen?
Das stimmt, es gibt ganz viele auch selbsternannte Ernährungspäpste und alle Influencer sind natürlich Spezialisten und im Grunde ist heutzutage jeder Experte und weiß total Bescheid und das in einer Radikalität, die an extreme Religionsausübungen erinnert. Das heißt, es werden andere Leute diskreditiert, beschimpft, diffamiert, die eigene Form wird als der heilige Gral dargestellt. Das heißt, es ist sehr schwer als Verbraucher, als Konsument bei dieser Vehemenz dann auch irgendwie Klarblick zu behalten. Und meine Antwort darauf ist Wissen. Also Wissen ist immer gut, um seine eigene Gesundheit zu unterstützen, weil man seinen Körper einfach auch besser versteht, weiß, wie er funktioniert, wie man für ihn sorgen kann und mit welchen Tricks man ganz einfach sich unterstützen kann. Und das ganz Wichtige ist bei der Ernährung, es gibt nicht ein richtig, es gibt viele Richtigs, weil nicht, was für den einen super ist, ist gleichzeitig auch für den anderen immer gut. Und man darf individuell sich ernähren, auch unser Körper ist individuell, auch unsere Stoffwechselwege sind zum Teil individuell. Das heißt, es gibt eine Genetik, es gibt eine Epigenetik, es gibt Vorlieben, es gibt eine Darmflora, es gibt aber auch Krankheiten, die eine Rolle spielen, das Lebensalter, die Region und das, was an Lebensmitteln zur Verfügung ist und natürlich der persönliche Geschmack. Es gibt natürlich ein paar Dinge, die sind für alle Menschen schlecht und die sollte man reduzieren. Aber es geht vor allem darum, was können wir Gutes hinzufügen, wie zum Beispiel mehr Pflanzenkost.
Ja, und ich glaube, die Dinge, die du angesprochen hast, die wir alle weglassen sollen, das ist den meisten ja immer bekannt. Aber also ich mache auch immer die Erfahrung, wenn Menschen mit mir zusammenarbeiten, dass, also wir wissen viel oder eigentlich auch alles, ne? Aber schaffen es irgendwie trotzdem im Alltag dann nicht so diese die Dinge in den Alltag zu integrieren. Wie gehst du da in deiner Arbeit vor, wenn Menschen ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich kommen sie oft auch mit dann ganz konkreten Problemen, vielleicht sogar Hautproblemen zu dir, wo du sagst, du stellst entsprechend die Ernährung um. Und wie gehst du da vor? Also ist es dann doch, dass man sich erstmal an gewisse, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Regeln halten sollte? Oder weil du gerade auch gesagt hast, es darf leicht sein und mehr von den guten Sachen. Was bedeutet das für dich konkret?
Also wenn ein Mensch einen Leidensdruck hat, ist er sowieso viel schneller erreichbar. Das Ding ist, viele haben ja erstmal keinen Leidensdruck und merken nicht, dass sie eine Fettleber haben oder dass sie bereits verklebte, mit Zucker verklebte Eiweiße in ihrem Körper haben, die sie sehr schnell altern lassen und für stille Entzündungen sorgen, still, weil man sie eben doch nicht so direkt merkt. Wenn man für Wissen sorgt und das vielleicht auch mit einer schönen Geschichte verpackt, mit Erfahrungen verpackt, dann erreicht man Menschen und man muss sie erreichen, man muss ihr Herz und ihre Seele erreichen. Es bringt nichts, starre mathematische Regeln anzuwenden. Man muss schauen, wie ist der Alltag des Menschen? Isst er gerne Frühstück? Isst er gerne Abend? Wann geht er einkaufen? Gibt es Unverträglichkeiten? Also das sind schon Dinge, die man im Blick hat. Und man muss aber auch ganz klar dafür sensibilisieren, dass für viele das so schwer ist, weil ihr Appetitzentrum verdorben ist, wenn ich das mal so sagen darf. Die Lebensmittelindustrie tut ja alles daran, uns als süchtige Kunden zu bewahren, indem sie sehr viel Fett, Zucker, Salz, Geschmacksverstärker und ja vorverdaute Lebensmittel in einer nicht mehr erkennbaren Form in Lebensmittel, die hochverarbeitet sind, steckt. Und die sind so extrem, die triggern so sehr unser Steinzeit-Lustzentrum im Gehirn, dass wir das immer wollen. Und es gibt Studien, die zeigen, das Gehirn ist wirklich wie süchtig nach diesen Dingen, wenn wir sie regelmäßig essen und verlangt dann auch wiederum nach solchen hochkalorischen und komplett nicht mehr erkennbaren Lebensmitteln, wo man ja nicht mehr weiß, was da eigentlich wirklich drin ist. Es ist aber genauso auch möglich, diese Sucht sich wieder abzugewöhnen. Und wenn man nun verstanden hat, dass wenn ich in den Supermarkt gehe, ich vielleicht nach Lebensmitteln schaue, wo nicht mehr als 3 bis 5 maximal Zusatzstoffe drin sind. Und wenn ich weiß, dass ich statt selber viel Salz zu nehmen, vielleicht mal Kräuter und Gewürze nutze und dass ich es spielerisch mache, indem ich zum Beispiel sage, wir wollen jetzt pro Woche 30 Pflanzenpunkte sammeln, dann kriegt man die Menschen viel eher. Und sie möchten ja auch nicht das Opfer einer Lebensmittelindustrie sein. Und wenn man sagt, 30 Pflanzenpunkte sammeln, da würde man vielleicht auf den ersten Blick so sagen, das ist aber, da kommt, naja, also Gurke, Paprika, Tomate, Salatblätter sind 4, ein Apfel sind 5, ja. Aber es ist eben alle Gemüse, es gibt ja noch weit mehr, da gehören auch die Zwiebeln dazu und der Knoblauch und irgendwelche Kohlsorten und Wurzelgemüse, alles, was da eben so reinspielt, natürlich auch Hülsenfrüchte, natürlich auch Obst, jede einzelne Sorte spielt da rein, außerdem Kräuter und Gewürze und dann natürlich Nüsse und Saaten. Und interessanterweise darf man auch die Pilze dazu zählen, die ja per se eigentlich keine Pflanze sind. Und dann natürlich auch Kaffee. Kaffee ist ein super gesundes Lebensmittel, liefert uns viele Polyphenole, also gute Pflanzenchemikalien, die unseren Körper gesund machen und unterstützen, viele Krankheiten verringern und denen vorbeugen. Außerdem liefert Kaffee Ballaststoffe und vielleicht auch an das gute Olivenöl denken. Und damit kommt man tatsächlich doch ganz gut auf diese 30 Punkte. Und hiermit macht man sich einfach bewusster, dass ich vielleicht das in den Tag einbaue. Das heißt, ich habe etwas hinzugefügt mit der Pflanzenkost, viele, viele bunte Pflanzen, Farben und sekundäre Pflanzenstoffe. Und vor allem nicht nur 30 Pflanzen pro Woche wollen wir, sondern auch 30 Gramm Ballaststoffe am Tag. Und wenn wir das schon geschafft haben, haben wir schon sehr viel geschafft. Und dann gibt es noch ein bisschen Feintuning.
Sehr gut. Ja, das und genauso wie du gesagt hast, eigentlich ist es ja gar nicht so schwierig, ne? Also gerade diese 30 unterschiedlichen pflanzlichen oder Pflanzenstoffe, das hat man ja relativ schnell zusammen, wenn man sich morgens schon gutes Porridge, Müsli, was zusammen mit Saaten, Nüssen und noch ein bisschen Obst dazu. Jetzt hast du gerade schon das Thema Zucker auch angesprochen und das ist ja für die meisten, also wir wissen alle, ne, dass wir davon abhängig sind, dass wir Zucker reduzieren sollen. Und du hast jetzt auch noch mal gerade gesagt, das Thema die Verklebung der Zellen von innen. Super spannendes Thema. Auch in Verbindung mit der Blutzuckerbalance. Kannst du dazu mal sagen, wie du das aus deiner Sicht siehst, warum auch Zucker für uns tatsächlich so gefährlich ist und wir ja das nicht so einfach nur so ein Mythos ist, von dem wir ganz oft hören und sprechen, sondern warum wir da tatsächlich einfach ja wirklich bewussten und achtsamen Umgang mit finden müssen, was da tatsächlich auch innen drin passiert bei uns.
Also zunächst einmal ist in der Natur freier Zucker so in der Regel nicht vorkommen. Vielleicht hat man in der Steinzeit mal ein bisschen Honig gefunden und war total happy davon, was zu essen. Und unser Gehirn sagt uns auch, okay, jetzt ist Zeit, das zu essen, weil wer weiß, die nächste Hungersnot kommt bestimmt. Bitte nimm Kalorien zu dir. Und es ist so, dass wir vor 200 Jahren noch vielleicht 2 Kilogramm Zucker pro Kopf pro Jahr zu uns genommen haben und jetzt sind es 70 Kilogramm oder auch mehr. Also eine Explosion, worauf unser Körper sich natürlich nicht eingestellt hat. Und der freie Zucker, das sind so Sachen, die in Süßigkeiten sind, in süßen Limonaden, aber auch in Fertiglebensmitteln hinzugesetzt, in hochverarbeiteten Lebensmitteln. Und da gehört auch das weiße Mehl dazu, denn da kommt quasi Zucker auch zack raus. Im Grunde ist es auch weißer Reis und so. Also wir essen einfach viel zu viel von diesen sehr schnell verfügbaren Zuckern. Und das ist vor allem die Glucose und die Fructose auch. Fructose ist ja im Fruchtzucker drin und im Obst braucht der Körper auch eine Weile, das freizusetzen. Das gilt also nicht als ganz böse. Also in moderaten Mengen ist Obst eine super Sache, aber in Form von Fruchtsaft oder Quetschmusen, was man ja auch Kindern sehr gerne gibt, ist das schon wieder ganz anders. Das ist vorverdaut, da kommt eine große Menge Zucker und Fructose eben auch raus und das führt still und heimlich zu einer Leberverfettung. Außerdem wird Fructose als sehr billiges, sehr süßes Süßmittel benutzt und kann praktisch, da steht hinten drauf, auch so versteckt sein im Wort Maissirup oder eben High Fructose Corn Syrup. Und da wissen wir, dass wenn die Leber voller Fett ist, dass die sich dann auch irgendwann entzündet, dass sie irgendwann vernarbt und irgendwann Leberkrebs bekommen kann, dass manche Menschen dann auch eine Lebertransplantation brauchen, dass diese Leberverfettung mittlerweile sogar Kinder betrifft und jeden vierten Erwachsenen. Das nimmt also zu und ist schleichend und ist ein großes metabolisches, also Stoffwechselproblem, ähnlich wie beim Diabetes. Die Leber hat auch einen Einfluss auf den gesamten Stoffwechsel. Das heißt, auch hier wird Insulinresistenz und Diabetes im nächsten Schritt gefördert. Außerdem die Cholesterinerhöhung in den Blutgefäßen. Das böse Cholesterin LDL haben vielleicht schon mal alle gehört. Der Hausarzt bestimmt das, wenn das zu viel im Blut rumschippert. Das soll ja eigentlich Cholesterin in die Zellen bringen. Wir brauchen ja auch Cholesterin dort für beispielsweise den Zellwandaufbau, für die Hormonproduktion. Oder auch für Vitamin D, aber wenn es, oder die Sexualhormone, aber wenn es eben zu viel ist, dann kommt das nicht mehr rein in die Zellen, es wird oxidiert, es Form verändert sich und klebt sich dann an die Zellwände oder an die Gefäßwände und macht dort die Plaques. Und diese Plaques machen die Gefäße steif, wir kriegen einen hohen Blutdruck, wir kriegen Verengungen der Gefäße, es können sich Blutplättchen dran kleben, das Ganze kann sich auch entzünden und es kann damit auch eben zu Gefäßverschlüssen wie zum Herzinfarkt und zum Schlaganfall kommen. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Das heißt, wir müssen unseren Stoffwechsel besser im Blick haben. Und du hast gesagt, was verklebt? Es verklebt tatsächlich Strukturen, alle möglichen Zellstrukturen, die wir brauchen, eigentlich um gesund zu leben. Zum Beispiel, das macht auch der Hausarzt, ist das HbA1c, der Langzeitblutzucker. Der schippert 3 Monate durch unser Blut und zeigt ganz gut, wie in den letzten 3 Monaten der Zucker so war. Und wenn der etwas erhöht ist, dann geht das in Richtung Diabetes. Und wenn er schon richtig hoch ist, dann ist das ein Diabetes Typ 2. Das ist mittlerweile eine Pandemie. Aber es verklebt eben nicht nur dieses Hämoglobin, was dann übrigens nicht mehr für den Sauerstofftransport zur Verfügung steht. Das ist ja so wichtig eigentlich, Hämoglobin. Der rote Blutfarbstoff soll ja unseren Körper eigentlich versorgen. Nein, es verkleben eben auch Funktionseiweiße. Wir altern in der Haut. Hautärztin, schneller, wenn wir immer diese Zuckerspitzen haben. Und wir haben eben durch diesen Konsum von freiem Zucker, nicht von den komplexen in Kohlenhydrate und Ballaststoff, so komplexe Gebilde verpackt, dieser freie Zucker, der geht ins Blut und dann kommt Insulin. Und Insulin will den Zucker wegräumen. Und das macht es sehr eifrig und leider oft auch viel zu eifrig. Und dann fällt der Zucker wieder ab. Viele Frauen gerade merken Kopfschmerzen, Zittern, Übelkeit, Heißhunger. Also wollen wir gleich bald wieder essen. Wir haben also einen Zickzack-Verlauf von Zucker, von Insulin. Und wenn wir auch hohe Insulinspitzen haben, haben wir nicht nur dann in der Folge auch vielleicht dann mehr Hunger, sondern wir haben auch verschlossene Fettzellen über viele Stunden. Und die Leute, die abnehmen wollen, können auf diese Art eben nicht abnehmen. Unser Ziel sollte es also sein, ja, wir brauchen Energie, wir brauchen auch Glukose, unser Körper, viele Zellen, das Gehirn braucht es. Wir brauchen das in der Muskulatur. Wir wollen einen Zuckerspeicher in der Leber haben. Aber wir wollen das auf die langsame Art und Weise, so wie die Natur das gedacht hat. Die Kohlenhydrate sind versteckt in der Pflanzenkost und auf diese Weise werden sie moderat und langsam freigesetzt. Und das ist das, was wir wollen.
Ja, danke für die sehr ausführliche Erklärung. Und ich glaube, das hat jetzt auch hoffentlich jeder verstanden, warum Zucker wirklich so ein Teufelszeug ist. Aber trotzdem, im Alltag gibt es ja dann wiederum den Kuchen, den wir gerne mal am Geburtstag essen wollen oder einfach auch mal was naschen wollen. Wie gehst du damit um? Was ist so deine Haltung dazu? Vor allen Dingen auch jetzt mit Blick auf das Thema entspannt ernähren.
Das Ding ist ja, man darf natürlich, es geht nicht um Perfektion, es geht um Balance bei der Ernährung. Natürlich darf man auch mal eine Süßigkeit essen. Man muss sich nur bewusst werden, wie viel esse ich davon, in welcher Form, wie oft, mit welcher Regelmäßigkeit und was macht es mit meinem Körper. Auch hier sind die Menschen individuell. Aber ich habe natürlich auch dafür eine Lösung. Die Forschung, die guckt sich natürlich an, was könnte man denn Gesundes tun? Und hier wollen wir jetzt mal nicht von diesen chemischen Süßstoffen sprechen, weil da zeigt schon viel Forschung, die sind eher nicht wünschenswert. Die verändern zum Beispiel unser Darmmikrobiom negativ, dass wir vielleicht nicht, wenn wir es direkt essen, aber bei der nächsten Mahlzeit dann plötzlich eine, ja, Veränderung unseres Zuckerstoffwechsels haben und dann in Richtung Diabetes gehen durch chemische Süßstoffe, die ja auch von der Darmflora irgendwie verarbeitet werden wollen. Das heißt, das möchte ich nicht vorschlagen. Und wir wollen auch nicht mehr, und jetzt Achtung, ein kleines Wortspiel. Wir kommen weg von den raffinierten Zuckern hin zu den intelligenten Zuckern. Die intelligenten Zucker, das sind auch natürliche Zucker, die in unseren Lebensmitteln oder auch in der Muttermilch vorkommen, wie zum Beispiel Tagatose und Galaktose. Das kann man leider etwas teuer noch auch in Pulverform erwerben oder in Sirupform. Ich habe das hier auch einfach mal dabei, dass du das mal sehen kannst. So als Dose, hier kannst du vielleicht sehen, so, das ist so ein Pulver. Ja, und damit kann man mild süßen. Das ist nicht ganz so süß wie Haushaltszucker, aber eine milde Süße. Und intelligenter Zucker heißt so, weil Tagatose kann den glykämischen Index der Nahrung oder der Mahlzeit, die man einnimmt, dazu reduzieren. Es blockiert quasi die Zuckeraufnahme, verlangsamt den Zuckeranstieg. Also ist schon mal in diesem Hinblick super. Kann man auch in Desserts einbauen, kann man sich seine Nachspeise, seinen Kuchen mitmachen. Und es züchtet eine gute Darmflora. Es hat einen probiotischen Effekt. Es pflegt die Zähne und ist sogar bei Diabetikern erlaubt. Dann gibt es die Galaktose mit da drin. Die gibt es auch übrigens hier in Sirupform, habe ich so in, also Flasche. Ich mache jetzt keine Werbung, aber man sieht, hier ist, ne, ein schönes Sirup. Die Galaktose ist eine Energieform, die im Gehirn verwertet werden kann. Man sagt zum Beispiel bei Demenz gibt es diesen Typ-3-Diabetes. Also Demenz ist gleich Typ-3-Diabetes, ist eine Insulinresistenz der Gehirnzellen. Zucker kommt nicht mehr mit Insulin rein, kognitive Funktionen gehen runter. Menschen mit Demenz profitieren von Galaktose, weil die brauchen da gar kein Insulin, um das aufzunehmen und im Gehirn, in den Gehirnzellen zu Energie umzuwandeln. Außerdem werden Nervenzellen dadurch aufgebaut und die Kommunikation der Nervenzellen wird verbessert. Also auch hier ein Antidemenz, ein positiver Effekt fürs Gehirn. Und es werden unsere Schleimhäute, also die Schleimschicht, wird auch aus Galaktose mit aufgebaut. Dadurch werden unsere Schleimhäute stark und robust. Und diese beiden intelligenten Zucker haben einen sehr niedrigen glykämischen Index, haben sehr wenig Kalorien. Die Tagatose ist auch von der EFSA, von der Europäischen Lebensmittelsicherheitsbehörde, empfohlen. Und würde, wenn wir das in allen Limonaden und Süßigkeiten weltweit hätten, verhindern, dass wir eine Diabetespandemie hätten, Typ-2-Diabetes, so wie wir es heute haben. Und noch eine ganz kleine interessante Sache: Es gibt noch weitere intelligente Zucker, aber da gibt es noch die Mannose, die ist jetzt nicht so wahnsinnig süß, ist aber auch ein Zucker. Kennen viele als Therapie bei Harnwegsinfektionen oder als Unterstützung, dass die nicht immer wieder kommen, weil die Bakterien in der Blase damit nicht gut klarkommen. Und diese Kombination aus Tagatose, Galaktose und Mannose wird sogar in der Krebstherapie gerade erfolgreich erforscht, wo man eben sieht, dass das so ähnlich ist wie so eine ketogene Ernährung. Also das heißt, das macht man manchmal, ne, im Sport oder bei Epilepsie, dass man den Leuten wirklich die Kohlenhydrate nahezu komplett wegnimmt und dann der Körper Ersatzenergiekörperchen bilden muss und damit zum Beispiel ein Krebsleiden oder ein Tumor auch nicht mehr ernährt wird mit Zucker, weil diese schnell teilenden Zellen wollen Zucker haben. Und mit diesen intelligenten Zuckern als Begleitung zu einer Chemotherapie, Strahlentherapie oder Immuntherapie hat man ebenfalls gesehen, dass man solche Effekte erzielen kann, dass der Tumor nicht genährt wird, aber der Mensch energetisch bleibt. Also es ist sehr interessant, was sich da gerade tut. Und ich will nur sagen, man kann natürlich auch mal damit süßen und sich damit sogar aktiv etwas Gutes tun. Und vielleicht die letzte Antwort zu dieser Frage: Man kann auch, also ich esse zum Beispiel morgens immer gern Magerquark, um an Proteine ranzukommen mit Nüssen und Saaten und auch bunten Beeren. Und ich mag das gerne zu süßen. Dann nehme ich manchmal Trockenpflaumen kleingeschnetzelt oder Dattelstückchen kleingeschnetzelt oder beides. Und nehme auch die Aminosäure, die ich dir auch mitgebracht habe, hier Glycin. Kannst du vielleicht auch sehen. Die sieht aus wie Streuzucker. Das sind etwas kristallinere Pulverpartikel. Die Aminosäure Glycin brauchen wir, um daraus Kollagen aufzubauen, also straff zu werden. Das hilft auch beim Schlaf und ist ebenfalls erforscht worden, dass es den kognitiven Funktionen im Gehirn hilft. und wird als neues Anti-Aging-Supplement quasi gehypt, aber es ist einfach ein Lebensmittel und damit kann man ebenfalls eine milde Süße erreichen und dann wissen wir beide, wir kommen wieder zu einem Pflanzenpunkt. Vanille kann man nehmen, bringt einen Pflanzenpunkt. Kakao kann man nehmen, bringt einen Pflanzenpunkt. Zimt kann man nehmen, bringt auch einen Pflanzenpunkt, schmeckt alles leicht süßlich und Zimt ist sogar optimal für einen guten Zuckerstoffwechsel.
Ja, liebe ich sowieso auch.
Ich
Ja,
weiß, du hast ja auch
danke.
eine Gewürzmischung mir geschickt,
Ja.
die auch Zink hat zum Beispiel. Sehr lecker, ganz
Genau,
toll, super
danke
gesund.
schön.
Ich weiß, deswegen meine ich ja, du bist eine Gewürzfrau und das finde ich super.
Ja, aber danke für diese wahnsinnig spannenden Einblicke, auch Richtung Zucker und auch was da gerade so neueste Studien hergeben. Also das finde ich jetzt super interessant, spannend. Wo bekommt man die Produkte online
Die kriegt man
oder
online, da gibt es Hersteller, da kann man das eingeben, Galaktose und Tagatose, Sirup, Mix, Schokolade gibt es auch schon. Und es gibt auch in den USA wohl schon eine Limonade. Und wie gesagt, es ist kein Muss, es geht hier nicht um Zwänge, aber es geht so um Möglichkeiten. Wir sehen, es gibt einfach verschiedene Möglichkeiten für unterschiedliche Geschmäcker. Und also meine Familie freut sich über solche Optionen. Die essen auch gerne mal süß und die nutzen dann einfach auch mal sowas. Und Patienten sind auch ganz begeistert. Und natürlich, wenn jemand das Ziel hat, abzunehmen, aber trotzdem nicht ganz auf Süßes verzichten will, kann man das machen. Weil, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, wir wollen diese Sucht uns abgewöhnen, die uns die Lebensmittelindustrie mit den hochverarbeiteten Produkten quasi einverleibt hat. Und da geht es auch darum, dass man einfach Mengen an Süße reduziert, schrittweise, und dass man den intensiven Süßgeschmack reduziert, schrittweise. Das kann man mit Verdünnung machen, das kann man eben mit solchen Produkten auch machen. Und deswegen sind auch die synthetischen, die chemischen Süßstoffe so schlecht, weil die natürlich auch immer wieder im Gehirn sagen, süß, 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 und immer dieses Belohnungsgefühl anspringen lassen, das wir brauchen in der Steinzeit, um eben noch mehr davon zu essen. Aber es verarscht ja quasi unser Gehirn, weil Energie kommt dann nicht. Und es ist denkbar, dass dadurch auch erst recht Appetit gesteigert wird. Und es gibt noch weitere Theorien, die in der Forschung diskutiert werden. Zum Beispiel, dass Stammzellen sich verändern im Hinblick auf, dass sie mehr Fett im Inneren des Bauches einlagern. Dass wir also weniger praktisch das noch einigermaßen gesunde Unterhautfettgewebe haben, sondern mehr das ungesunde, hormonaktive und entzündungsaktive Fett im Inneren des Bauchraums. Und auch, dass es zeigen Studien, dass Menschen durchaus sehr übergewichtig sind und eben ganz viel mit Süßstoff arbeiten. Da ist noch nicht bewiesen, ob das jetzt einen kausalen Zusammenhang hat. Also, dass sozusagen, wenn du viele Süßstoffe isst, dass du davon dick wirst, Diabetes bekommst, Herz-Kreislauf-Probleme bekommst, Krebserkrankungen bekommst. Aber zumindest sieht man das bei diesen viel Süßstoffessern und da ist zumindest eine Koinzidenz und das heißt, es ist beides gleichzeitig da. Die Leute werden also auf gar keinen Fall dadurch gesünder und sie sind ja vielleicht dann auch so, dass sie denken, oh, jetzt habe ich Süßstoff-Limo getrunken, jetzt kann ich dafür mehr essen. Also wir wissen auch, dass die Darmflora sich verändert und damit eben auch das Thema Insulinresistenz und Diabetes. Das heißt, es sind noch viele Dinge, die gerade erforscht sind und hier darf man einfach ein bisschen vorsichtiger sein, wobei dieses Thema wird. Du kannst dir das gar nicht vorstellen, also wie man da angegriffen wird, wenn man einfach das mal berichtet aus der Forschung. Ich habe dazu mal einen Biochemiker interviewt, der ein Gen entdeckt hat, also ein sehr kluger Mann, der das so ein bisschen zusammengefasst hat. Da sind ja die Leute aus der Lebensmittelindustrie und aus der Fitnessbranche, die ja sehr viel Süßstoffe konsumieren und auch davon leben, über mich hergefallen dabei. Hat einfach nur ein Forscher von den neuesten Daten entwickelt. Und das habe ich natürlich zum Anlass genommen, darüber aufzuklären in meinem Buch. Und auch Stevia. Viele denken ja, das sind ja so grüne Blätter auf der Packung, das ist bestimmt gesund. Stevia ist ein komplettes Kunstprodukt mittlerweile. Das hat eine E-Ziffer und das ist nur noch das quasi ein Einzelextrakt. Das ist nicht mehr das gesunde Blatt, das als quasi Heilkraut mal genutzt wurde und in der Tat in der EU nicht mehr erlaubt ist als Lebensmittel, nur als Tee. Stevia, dieses Glykosid, das ist ein komplett durch ganz viele chemische Schritte extrahiertes und verändertes Produkt, was nichts mehr zu tun hat mit einer gesunden, normalen Süße und eine massive Süßkraft hat. Also selbst Stevia ist jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei und beim Xylit, beim Birkenzucker oder auch beim Erythrit womöglich, gab es immerhin auch schon einen Forscher, der Dr. Witkowski von der Charité, der in den USA das erforscht hat, der hat gezeigt, dass Blutplättchen stärker verkleben, wenn man das verstärkt als Süßmittel benutzt. Das gelangt also in unseren Körper. Es wird auch im Körper selber hergestellt, aber in kleinen Mengen. Und in großen Mengen kann es auch bei gesunden Menschen, nicht nur bei Risikoleuten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Blutplättchen verkleben. Das heißt, das Gefäßrisiko wird offensichtlich womöglich erhöht. Und übrigens, Hunde können da einen Insulinschock von bekommen. Also hier soll man als Verbraucher bitte offen bleiben und Wissen anhäufen und doch lieber eher auf das setzen, was die Evolution in der Natur uns geschenkt hat, denn damit kann unser Körper viel besser umgehen.
Ja, super. Danke für für die Einblicke, auch in die neuesten so Forschungsthemen in Richtung Zucker. Spannend auf jeden Fall, weil auch dazu bekomme ich immer wieder Fragen, Xylit, Erythrit und so weiter. Jetzt haben wir hier sehr gute und ja, wissenswerte Antworten gehört. Kurze Frage noch, mögliche Mythen, weil du da ja auch in deinem Buch drauf eingehst. Was sind für dich so komplette Ernährungsmythen, von denen wir uns am besten freimachen sollten?
Also ein Mythos ist ja zum Beispiel, dass Kaffee schädlich sei. Viele Patienten sagen mir, ich habe jetzt sogar aufgehört, Kaffee zu trinken. Und sage ich, nein, bitte nicht, weil Kaffee ist ein sehr gesundes pflanzliches Lebensmittel. Es schützt zum Beispiel vor Leberkrebs und Gebärmutterkrebs. Es hilft vor Demenz zu schützen. Es unterstützt das Herz-Kreislauf-System. Und es zeigt auch, dass wenn man 3 bis 5 Tassen am Tag trinkt, Diabetes vorgebeugt wird. Es heißt sogar, es gibt ja manche Amerikaner, die gar keine Pflanzenkost mehr essen, so in der puren Form. Für die ist Kaffee immerhin ein Lieferant von löslichen Ballaststoffen. 2 Tassen, so viel wie eine Banane, nicht mal liefert. Also das ist nicht zu verachten. Und da darf man also ganz entspannt wieder trinken. Nur manche sind sensibel und schlafen dann nicht gut. Dann müssen die halt nachmittags ihre letzte Tasse trinken und nicht mehr am Abend. Außerdem kann Kaffee den Magen ein bisschen ansäuern, dann von Filterkaffee auf Maschinenkaffee umswitchen und dann ist schon gut. Außerdem gibt es Ernährungsmythen, die um die Uhrzeit kreisen, wie zum Beispiel, dass wenn man abends isst, man dick wird. Und da muss ich sagen, da gibt es auch interessante Daten, da ist was dran bei manchen Menschen. Und zwar gibt es einen Tag-Nacht-Rhythmus, den wir alle haben. Und der bedeutet, selbst wenn wir nichts essen, dass wir morgens Insulin ausschütten, in Erwartung von Energie, mittags auch ein bisschen Insulin ausschütten und abends nicht. Das bedeutet, unser Körper würde am liebsten morgens wie ein Kaiser, mittags wie ein König und abends wie ein Bettelmann ernährt werden. Das wird zu unserer Physiologie sehr gut passen. Jetzt gibt es natürlich die Leute, die nachts länger wach bleiben und die anderen, die morgens früher aufstehen und so. Also da gibt es sicher Variationen, aber es zeigt, dass wir von unserer Evolution her morgens Energie brauchen, weil wir dann jagen gehen, weil wir dann aktiv sind, weil wir dann kognitiv aufmerksam und wach sein wollen, fit sein wollen. Das heißt, wer Frühstück mag, darf Frühstück gerne essen und darf auch Kohlenhydrate gerne morgens essen. Mittags ebenfalls, bisschen weniger vielleicht. Und abends, wenn man zum Beispiel auch abnehmen will, könnte man auf Kohlenhydrate verzichten und zum Beispiel nur oder die reduzieren, Salat mit Pute essen meinetwegen oder Tofu. Dann wird man in die Lage versetzt, nachts, kurz vor Mitternacht optimalerweise, wenn man dann auch schlafen geht, Wachstumshormone freizusetzen. Und noch intensiver ist das, wenn man beim intermittierenden Fasten, wo man ja eine Mahlzeit auslässt, die nicht morgens auslässt, sondern abends, das Dinner Canceling. Das ist extrem effektiv zum Abnehmen, aber auch nicht nur zum Fettabbau, sondern auch zum Muskelaufbau. Das heißt, an diesem Mythos ist was dran. Wobei wir natürlich auch wissen, die Franzosen essen gerne spät oder in mediterranen Ländern überhaupt spät und auch durchaus viel. Das ist also nicht immer allgemein gültig und auch nicht für jeden. Und es kommt noch auf weitere Faktoren an, ob man sein Gewicht hält oder nicht. In Frankreich ist das ja gerne so traditionell, dass man mehrere Gänge isst, aber man isst sehr langsam, man isst bewusst. Es wird sogar Wein dazu genossen. Und das ist eben etwas, das würde ich jetzt nicht als Mythos nehmen, aber ein interessantes Diskussionsthema. Alkohol ja oder nein? Das wird auch sehr, sehr intensiv diskutiert. Es wird gesagt, Alkohol ist natürlich schon ein Zellgift. Das wird nämlich abgebaut zu Acetaldehyd und da könnte jede kleinste Menge Krebs auslösen. Andererseits, die langlebigen Menschen in den Blue Zones der Welt trinken durchaus gerne Alkohol und man denkt, wahrscheinlich ist Rotwein vielleicht doch nicht ganz so schlecht, wenn man das in moderaten Mengen in kleinen Schlucken zum Essen macht. Denn da ist zum Beispiel Resveratrol drin. Das ist ein Pflanzenstoff. Das gilt übrigens nicht als Pflanzenpunkt, weil der Alkohol es ein bisschen zunichte macht. Aber es ist ein Pflanzenstoff. Und dann hat man geguckt, ach ja, Fliegen, Würmer und Hefen, die leben länger, wenn sie Resveratrol bekommen. Und dann hat man das auf den Menschen hochgerechnet und dann hat man gesehen, okay, der Mensch müsste 7 Liter Wein pro Tag
Wow.
trinken. Und da lässt die Leber grüßen. Das kann es also nicht alleine sein, aber da ist noch Traubenkernextrakt drin, OPC, kennen das viele als Supplement. Oder dann könnten da Bitterstoffe drin sein. Vielleicht liegt es daran. Es könnte aber auch daran liegen, dass es als geselliges Lebensmittel genommen wird, was man in kleinen Schlucken genießt, was ein bisschen entspannt, was ein bisschen Stress abbaut. Das kann man messen. Allein das Essen mit anderen Menschen ist auch ein guter Faktor. Und das habe ich selber probiert, der Blutzucker. Wenn man als gesunder Mensch Rotwein zum Essen trinkt, dann bleibt der Blutzucker stabil und steigt nicht an, weil die Leber ist halt erstmal beschäftigt, diesen Alkohol abzubauen und kümmert sich dann nicht um andere Dinge. Das heißt, der Blutzucker wird ganz gut kontrolliert und es gibt eine geringere Blutzuckerspitze. Und manche diskutieren, ob das der Grund sein könnte, warum vielleicht in Frankreich deswegen weniger Herzinfarkte zu verzeichnen sind. Wir wissen das nicht. Aber auf jeden Fall ist da eine Diskussion. Ich würde das eben jetzt nicht als Mythos nehmen. Es gibt eben Leute, die sagen, gut, Rotwein in kleinen Mengen ist okay. Frauen 125 Milliliter, Männer das Doppelte am Tag, aber das bloß nicht jeden Tag, sondern ab und an. Mag sein, gibt es keinen jetzt sozusagen Endpunkt. Und der letzte Mythos, den ich vielleicht noch erwähnen will, ist, Supplements sind schlecht. Und das sehe ich überhaupt nicht so. Ich messe im Blut bei den Patienten und sehe oft, dass trotz gesunder Ernährung, die eben doch nicht immer reicht, die Menschen Mikronährstoffmängel haben, einzelne. Und dass ich, wenn ich dann die Mikronährstoffe mit Zinktabletten, Vitamin D, Tropfen mit K2, Omega-3-Fettsäuren und Selen oder was auch immer denen fehlt, das sind so die häufigsten jetzt gewesen, dass sie dann gesund werden. Dass die Haare wieder wachsen, die Hautschuppen abheilen, Juckreiz weggeht, Nervenbeschwerden weggehen, auch B12 kann Menschen fehlen, weil sie manchmal das nicht gut aufnehmen, weil in ihrem Magen ein Stoff fehlt, weil sie eine Entzündung im Magen haben, von der sie nichts wussten. Und dann haben sie einen B12-Mangel. Dann spritzt man denen das sogar als quasi Nahrungsergänzungsmittel. Und nur so können sie gesund sein und abheilen. Und ich bin eine große Anhängerin von Nahrungsergänzungsmitteln im Sinne einer Therapie, die gezielt stattfindet. Ich bin keine Anhängerin von bunten Mischungen, die man ewig nimmt, jeden Tag, blind, weil der Körper natürlich auch ein bisschen selber leisten darf. Und wir wissen aus dem Sport, wenn man die Leute dann zu sehr mit Antioxidantien, also Vitaminen versorgt, dann wird der Körper quasi auch faul und der Energie oder der, sagen wir, der Leistungszuwachs, der bleibt dann durchaus aus. Und man kann es auch überdosieren, das ist ja klar.
Ja, spannend. Genau, jetzt haben wir mit einigen Mythen auf jeden Fall aufgeräumt. Mehr ist da natürlich auch in deinem Buch noch zu lesen und alle Links dazu finden wir hier auch in den Shownotes. Vielleicht ganz kurz zum Schluss. Du schreibst im Buch ja auch über die Belastung in unserer heutigen Ernährung und was eigentlich belastet ist, dass wir ja teilweise auch die Nährstoffe eben nicht mehr über die Lebensmittel so generieren können, wie wir das eigentlich wollen. Was hältst du von Detox? Ich bin ja ein großer Fan, unserem Körper, der ja seine Selbstheilungskräfte hat, ein bisschen unter die Arme zu greifen. Was denkst du darüber?
Also Detox ist ja erstmal so ein sehr schwammiger Begriff, da kann man ja
Genau.
vieles darunter verstehen. Also, dass wir jetzt akut vergiftet sind, ist nicht der Fall, aber dass wir tatsächlich mit vielen Umweltgiften, Mikroplastik, Nanoplastik, leider auch im Wasser und leider auch in ganz sauberen, vermeintlich sauberen Gegenden der Welt auch mit Ewigkeitschemikalien leider in Kontakt kommen und die in unseren Körper gelangen, dass wir Kontakt zu Pestiziden und Schwermetallen haben, das ist leider so. Und da ist unsere einzige Chance im Moment, weil wir können ja jetzt nicht global alles säubern innerhalb von wenigen Wochen und Monaten, wahrscheinlich Jahren. Hoffentlich irgendwann. Das die einzige Chance ist, dass wir auf unsere Körpergesundheit achten. Und das kann man jetzt Detox nennen. Man kann natürlich gucken, wie funktionieren unsere Entgiftungssysteme. Ja, wir haben ja Entgiftungsenzyme, dass die gut arbeiten können, dass wir eben ausreichend Antioxidantien in unserem Körper haben, dass wir also für unsere Organfunktion sorgen, dass wir den Stoffwechsel eben nicht noch zusätzlich belasten und dass wir ja, auch die Darmflora, das ist ja eigentlich mein Lieblingsthema, im Blick haben, wenn da fängt ja schon mal alles an. Wenn wir viele Ballaststoffe zu uns nehmen, dann haben wir nicht nur eine Kontrolle, dass wir nicht zu viel Zucker in den Körper bekommen oder zu viel Fett, Cholesterin beispielsweise. Das hilft tatsächlich bei der Kontrolle dieses Stoffwechselparameters, sondern natürlich werden auch Schadstoffe im Darm eher gebunden. Und wenn wir für unsere Darmflora und unsere Mikronährstoffsituation und Entgiftungsenzyme, die arbeiten können nur, wenn wir genug Mikronährstoffe haben, sorgen, dann ist unser Körper besser in der Lage, mit den Belastungen umzugehen. Was ein Problem ist, also ich habe ein großes Kapitel über Wasser geschrieben, auch das gibt es bisher in keinem ernährungsmedizinischen Buch. wo ich leider nicht ganz so viele gute Nachrichten unterbringen konnte. Ich kann jetzt auch nicht jedem einen Wasserfilter empfehlen, der sehr teuer und aufwendig ist und ja auch gewartet werden muss. Aber es gibt natürlich durchaus zu Recht Menschen, die sagen, naja, im Grunde müssen wir auch das Wasser filtern, gerade jetzt hier in den Großstädten, da sind ja auch oft Substanzen drin, die im Trinkwasser gar nicht überprüft werden. Also es wird schon geguckt, dass wir alle nicht krank werden von dem Wasser, aber bei der Toxikologie ist ja auch manchmal der Einfluss über Jahre relevant. Und wir haben schon leider auch Belastungen im Wasser, zum Beispiel auch durch Medikamente, gerade in Krankenhausnähe, ne, oder in radiologischen Praxen in der Nähe. Da sind schon Stoffe im Wasser und die sind eben nicht ganz komplett zu entfernen. Auch das Schmerzmittel Diclofenac wird in der Kläranlage nicht komplett entfernt. Und einfach auch ein Bewusstsein dafür zu kreieren, dass unsere Umwelt, unsere Natur einen großen Einfluss auf unsere Gesundheit hat und wir das alles uns auch einverleiben und wir eine große Verantwortung für uns, aber natürlich auch für die nachfolgenden Generationen haben und wir Lösungen finden müssen und mehr investieren müssen, um diese Ewigkeitschemikalien und das Nanoplastik, das überall mittlerweile, das kommt ins Fruchtwasser, ins Gehirn, wir müssen da etwas unternehmen. Und dafür ist Detox natürlich toll. Und jetzt darfst du mir natürlich erklären, wie du am liebsten Detox machen würdest oder
Ja,
machst.
also ich, genau, also auf gar keinen Fall durch Saftkuren oder Smoothiekuren, sondern indem wir einfach unserem Körper, unseren Organen ein bisschen unter die Arme greifen, damit der Körper besser wieder entgiften kann, damit der Stoffwechsel angekurbelt wird und eben durch richtiges Essen, also genau das, was du auch gesagt hast, durch viel pflanzliche Kost, die wir mit integrieren und aber auch für ausreichende Schlafzeiten, Ruhephasen sorgen, denn das ist ja ganz oft in unserer schnelllebigen Welt leider. Dann kommt ja ganz oft zu kurz in allen und das ist allen Lebenslagen. Und das ist natürlich auch ein entscheidender Punkt, damit unser Körper wieder in sein Gleichgewicht kommen kann und auch die Entgiftung und alle Prozesse vernünftig ablaufen können. Ja, liebe Jael, ich freue mich sehr, dass du hier so viel geredet hast mit mir über genial ernährt und wie wir vor allen Dingen entspannt bleiben können. Und super gerne würde ich da auch noch mal ganz bald mit dir sprechen. Wer weiß, vielleicht ja auch dieses Jahr beim Naturally Good Summit. Du warst ja schon mal da, auch in einem Panel Talk. Der wird ja auch wieder stattfinden im Herbst. Da können wir uns sehr gerne mal austauschen.
Wie
Und für
schön.
alle, die jetzt noch tiefer einsteigen wollen, die holen sich natürlich auf jeden Fall dein Buch. Und ansonsten, genau, da ist es. Genial ernährt und ernähren sich ganz entspannt auf, aber trotzdem das Wissen, und das fand ich eben auch so super wertvoll und wichtig. Das brauchen wir einfach, damit wir genau wissen, welche Entscheidungen es im Alltag braucht. Und trotzdem dürfen wir entspannt bleiben.
Wir
Ich
dürfen
bin
entspannt bleiben und wir dürfen uns sozusagen, wir dürfen Spaß und Freude und auch Dankbarkeit haben für die tollen Lebensmittel, die wir haben. Und ich appelliere noch einmal, offen zu bleiben, neugierig zu bleiben, experimentierfreudig zu bleiben und sich zu überlegen, gutes Essen muss nicht unbedingt teuer sein, es darf regional und saisonal sein. Und Kohlgemüse und Leinsamen und Äpfel mit Schale sind eine ganz tolle Sache. Wir brauchen nicht so viel teures Superfood und auch übrigens Walnüsse. Was aber die Mutter aller Schlachten ist, ist auf jeden Fall das Olivenöl, wenn das kalt gepresst ist und vielleicht noch grünes vor lauter Polyphenolen. Wir können auch mal gucken, dass wir fermentieren, das macht unheimlich Spaß. Oder dass wir also Saaten mal aussprossen lassen. Also wir sprossen, das ist auch voller Mikronährstoffe, diese kleinen grünen Pflänzchen, die aus Samen herauskommen innerhalb von wenigen Tagen, dass wir Kartoffelschalen auch als Chips im Ofen herstellen können und dass wir zum Beispiel auch Kaffee, wenn wir ihn getrunken haben, den Kaffeesatz als Kuchenteig mitbenutzen können, um einfach auch mehr Ballaststoffe und mehr Polyphenole uns zuzuführen. Und wenn man sich anfängt mit Lebensmitteln zu beschäftigen, dann ist das ein großer Lustfaktor, weil Ernährung soll Freude machen, soll gut schmecken, soll Spaß machen und nur dann kann man ja auch dranbleiben. Man sollte sich niemals zwingen und niemals gesunde Lebensmittel essen, nur weil sie gesund sind, aber wenn sie einem nicht schmecken, bleibt man nicht dran. Und ich bin der große Anhängerin von ein Glas Möhrensaft mit einem Tröpfchen Öl für die Pflanzenfarbstoffe und den Hautschutz und ein Löffel Tomatenmark am Tag fürs Anti-Aging und auch Matcha-Pulvertee, dieser grüne, quietschgrüne Tee aus Japan in Bioqualität. Das sind Lebensmittel, die einen wahnsinnigen Gesundheitseffekt auf uns haben. Und wenn man das weiß und das irgendwie integriert in seinen Alltag, dann hat man schon echt alles richtig gemacht und dann kann man sich auch mal sowas Fürchterliches wie eine Wurst gönnen. Und Fleisch ist für die Leute, die nicht vegan sind, auch erlaubt. Hauptsache, es stimmt eben die große Basis und die Pflanzenkost sollte die absolute Grundlage sein.
Dankeschön. Das war noch mal eine schöne Zusammenfassung jetzt zum Schluss.
Danke.
Und ich danke dir von Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit uns zu sprechen und freue mich auf
Danke für
das
die
nächste
Einladung.
Mal. Sehr gerne.
Dankeschön. Bis
Tschüss.
bald. Tschüss.
Ja, ich fand die Folge wieder super inspirierend. So viele kleine Mini-Impulse, die man gleich mitnehmen konnte, in den Alltag integrieren konnte. Du findest natürlich das Buch von Dr. Jael Adler hier auch verlinkt. Es ist bereits ein Spiegel-Bestseller, wie, glaube ich, all ihre Bücher. Also wunderbare Bücher schreibt sie auf eine ganz witzige und authentische Art und Weise. Wenn das was für dich ist, kannst du das Buch hier auch direkt in den Shownotes finden. Und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn du den Podcast abonnierst, ein Like hinterlässt und ja, vielleicht sogar einem lieben Menschen weitererzählst vom Podcast. Du kannst ihn hier auf iTunes abonnieren, auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Und vielleicht magst du ja auch eine Rezension hinterlassen. Ich würde mich sehr freuen. Wünsche dir jetzt ganz viel Freude bei allem, was du tust. Bleib gesund und lass es dir gut gehen. Bis dahin, deine Adese.